Ostern fällt aus, behauptete die Tageszeitung in roten Lettern unter einer Illustration von Michael Sova, die auf die jüngste Streikwelle anspielte. Darauf zu sehen, die Demonstration einer Hasengewerkschaft in ländlicher Idylle. Die Hasen fordern die Drei-Tage-Woche, Rente ab 1 und Freigang statt Legezwang. Falls Sie zu Ostern gern Eier suchen, wundern Sie sich also nicht, falls Sie an diesem Sonntag so wenig Eier finden wie kürzlich fahrplanmäßig verkehrende Züge. Geht es indes nach der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, sind Eier sowieso out. Das Ei hat die herausragende Stellung, die es in der deutschen Gesellschaft lange Zeit als Kraftquelle genoss, verloren, konstatierte Leander Steinkopf. Besondere Fähigkeiten auf dem Gebiet des Eierpellens sind heute eine Kompetenz, die eher peinlich ist. Das Frühstücksei und mehr noch das hartgekochte Ei für unterwegs haben ihre Hauptrollen im Zentrum des bürgerlichen Lebens eingebüßt und wirken verstaubt wie Eieruhr, Eierwärmer und das Plastikding mit versenkter Nadel, das zum Anstechen der Schale dient. Dagegen hielt Nils Minkmar in der Süddeutschen Zeitung fest, dass Eier durchaus noch gern geleert und bemalt werden. Minkmar ging es jedoch nicht um die deutsche Eierkultur, sondern eine Meinungsumfrage des Marktforschungsinstituts YouGov. Sie ergab, so Minkmar, dass 6 von 10 Deutschen sich als glücklich oder sogar sehr glücklich bezeichnen. Allenthalben ertönte, als die Studie rauskam, ein neudeutsches What? Wir und glücklich? Offenbar ja. Und das brachte den SZ-Autor ins Grübeln. Handelt es sich um den berüchtigten, von vor allem vielen Linken beklagten Eskapismus des Kleinbürgertums, der die Ungerechtigkeit der Welt hinnimmt und achselzuckend die Kräuter auf der Fensterbank pflegt und mit dem Hund Gassi geht? Da könnte was dran sein. Nicht umsonst erwähnte der SZ-Autor Minkmar eine Umfrage des Kölner Psychologen Stefan Grünewald. Über 80% der Befragten sind in ihrer Lebenswelt zufrieden und zuversichtlich. Richten sie den Blick auf Politik und Gesellschaft, empfinden nur noch 23% Zuversicht. Kommen wir also zur leidigen politisch-gesellschaftlichen Situation. Unter dem Titel »Viel Bier und wenig Geist« hielt die Wochenzeitung Der Freitag fest: Die Kulturpolitik der AfD ist diffus. Ernst nehmen muss man sie trotzdem, denn sie strebt den Umbau der aktuellen Kulturnation an. Wie das aussieht, erläuterte Axel Brüggemann. So wie die AfD sich als Volkspartei definiert und die politische Konkurrenz als Systemparteien, wird auch die Volkskultur zum natürlichen Gegenpol der staatlich geförderten Systemkultur erhoben. Es ist also nur konsequent, dass die AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt fordert, staatliche Theaterzuschüsse zu halbieren. Die Partei argumentiert dabei so: Man würde kaum deutsche Theaterprojekte spielen und die Spielpläne seien politisch höchst einseitig orientiert. Axel Brüggemann im Freitag. Derweil kämpft Hubert Aiwanger, Landes- und Bundeschef der Freien Wähler, seit langem gegen linksgrünen Gender-Gaga und kassierte dafür von Friedrich Küppersbusch in der Taz Watschen. Aiwanger weiß doch nicht mal, wie man korrekt trennt, also sich und Nazis. Gendern ist, lasst uns ehrlich sein, ein Elitensoziolekt, jedenfalls noch. Andere Eliten haben einen heidinnen Spaß daran, sich als anti-elitäre Widerstandsbewegung zu verkaufen, etwa in der bayerischen Staatsregierung mit Aiwanger und Söder. Und natürlich greifen sie den Gegner, die Geschlechtergerechtigkeit, am schwächsten Punkt an. Gut gemeinte und mäßig gelungene Sprachjustierungen. Apropos Geschlechtergerechtigkeit. Sie ist das Kernanliegen des Feminismus und mit dem ist es kompliziert, befand die Schriftstellerin und Kulturmanagerin Jagoda Marinic in der SZ. Der deutsche Feminismus hat im Moment kaum noch politische Wirkmacht. Viele haben behauptet, über das Intersektionale alle Benachteiligungen mitdenken und benennen, bekäme der Feminismus einen breiteren, sozialkritischen, globalen Charakter. Doch in Wahrheit verstehen nur noch weniger Menschen, worum es überhaupt geht. Das Female Business Festival in München wollte immerhin inhaltliche Angebote machen, wie Anja Rützel im Magazin Der Spiegel berichtete. Unter anderem stellte eine Gründerin ihre Dating-App vor, die das Dilemma lösen möchte, dass erfolgreiche Frauen beim Dating oft bestraft würden, weil viele Männer es nicht aushielten, von ihrer Freundin überstrahlt zu werden. Sie wolle darum High-Earning Women mit Confident Men zusammenführen, die sich nur bei ihrer App anmelden können, wenn eine Frau für sie bürgt. Klingt das clever? Nun, Rützel fragte sich unter dem Titel »Pump mich auf« vor allem, ob Frauen hier nicht doch veralbert werden sollen. Nicht veralbert, gefeiert wurde Diana Ross anlässlich ihres 80. Geburtstags. Die FAZ etwa erhob die Sängerin zum Weltpopkulturerbe und zur First Lady des Soul. Weil aber Jüngere vielleicht nicht wissen, wer Diana Ross, dafür umso besser, wer Beyoncé ist, zu letzterer ein paar Worte mehr. Beyoncé rettet Amerika, schmetterte der Berliner Tagesspiegel mit Blick auf das Album Cowboy Carter, zur Verblüffung vieler ein Country-Album. Doch was könnte mehr Country sein als die Geschichte der Schwarzen in Amerika, fragte Silvio Silco. Und wer könnte ihn besser interpretieren als Beyoncé? Ihre Mutter stammt immerhin aus Galveston. Es ist der Ort der Befreiung der Sklaven. Die Lüge, die die großen Gatekeeper in Radiostationen und Musiklabels aber auftischen, ist, dass Country weiß sei. Und seine Traditionalist-SternchenInnen werden Cowboy Carter dafür hassen, dass es genau diese hässliche Lüge entlarvt. Keine Frage. Alles in allem gab auch die vergangene Woche dem 90-jährigen Theaterregisseur Roberto Ciulli recht, der in der SZ anmerkte, das Projekt Mensch sei noch nicht fertig. Wir sind noch nicht geworden, was wir sein sollten. Trotzdem, frohe Ostern.